Im Februar traf es den Kontrafunk. Anfang November praktisch zeitgleich Aya Velasquez und Flavio von Witzleben. Die AfD hat es schon lange getroffen. Es geht um Kontokündigungen. Banken wie die Volksbank Pirna, die Sparkasse Karlsruhe, die GLS oder die Commerzbank haben Konten gekündigt. Die betroffenen Kunden haben eine Gemeinsamkeit. Sie bekämpfen Regierungsnarrative und den Medienmainstream. Sie sind Teil der parlamentarischen oder der außerparlamentarischen Opposition. Und da gibt es den Verdacht, dass das ein Zusammenhang sein könnte. Darum geht es jetzt mit der Rechtsanwältin Kerstin Bonchef. Sie ist Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht in Dresden. Frau Bonchef, guten Tag.
Guten Tag, Herr Gäume. Ich freue mich, Sie zu hören.
Flavio von Witzleben hat uns ja vorgestern bei 1820 geschildert, wie ihm das Konto gekündigt wurde. Er war fast sein ganzes Leben Kunde. An seinem Geburtstag flatterte dann ein Einschreiben in den Briefkasten mit der Kündigung zweier Konten und der Aufforderung, dass er doch bitte die Kreditkarte selber zerstören soll oder zurückgeben. Ist das ein Paradebeispiel? Wie läuft so ein Vorgang häufig ab?
Ja, ich habe das Interview gehört. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und es ist ja so, letztendlich beeindruckt uns alle dieser Vorgang oder diese Vorgänge, denn zum einen kann jeder von uns betroffen sein und es kann ihn treffen. Und zum anderen haben wir hier so ein Spannungsfeld von Grundrechten, einerseits bei der Bank, andererseits beim Kunden. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie solche Vorgänge in der Regel ablaufen, es ist jetzt so, wir haben nicht hunderte von Fällen, Gott sei Dank, sondern die Praxis besteht natürlich auch in anderen bankrechtlichen Fragestellungen. Aber wenn uns diese Fragen erreicht haben, zum Beispiel von Gewerbemandaten, läuft es in der Regel so ab, dass die Bank in der Regel 4 Wochen vorher den Kunden bittet, er möge sich doch eine andere Bank suchen. Und in der Regel dann, wenn der Kunde das nicht macht, einen Monat später in etwa die Kündigung folgt. In der Regel kündigt die Bank auch die gesamte Geschäftsbeziehung. Das heißt, wenn bei Gewerbemandaten zum Beispiel ein Konto Corent dranhängt, ist das besonders schmerzlich, weil natürlich nicht nur der Girovertrag dann endet, sondern auch die Konto Corent-Linie.
Können Sie uns erklären, was Konto Corent bedeutet?
Konto Corent ist ein Mittel gerade bei gewerblichen Unternehmen, die Möglichkeit zu überziehen. Ja, sagen wir mal ein Konto Corent bis 10.000 Euro. Der Unternehmer kriegt zwar Einnahmen, aber hat beispielsweise am 1. des Monats die Löhne, Gehälter zu zahlen, Versicherungen zu zahlen. Dann kann er, obwohl er diese Einnahmen nicht hat, ausschöpfen die Konto Corent Linie bis beispielsweise exemplarisch 10.000 Euro Zahlungen leisten. Und dann kommen im Laufe des Monats die Einnahmen und man füllt es wieder auf.
Da haben Sie jetzt also schon mal darauf hingewiesen, was die Konsequenzen sein können. Lassen Sie uns da mal ein bisschen tiefer nachdenken. Also wenn ich jetzt an mein Privatkonto denke, hängen da ja Stromanbieter, Gasanbieter, alle möglichen Zahlungen dran. Wie ist es denn bei Gewerbetreibenden?
Also bei Gewerbetreibenden ist es in der Regel auch so. Da hängt der Mietvertrag dran, da hängen die Sozialversicherungsleistungen, die wir ja schulden als Arbeitgeber und zwar pünktlich, jeweils zum, ich sage jetzt mal, 25. des Monats. Und es hängen viele gesetzliche Steuerpflichten auch da dran. Wenn das Konto jetzt gekündigt wird, bedeutet das in der Regel nicht, dass der Kunde nicht mehr über seine Guthaben verfügen kann. Aber es ist so, dass die Bank dann Einnahmen, die dann noch folgen sollen, in der Regel, ich sag mal, wie sperrt. Der Kunde hat dann sein Kontoguthaben und muss zusehen, dass er innerhalb der Kündigungsfrist sich schnellstmöglich eine zweite, weitere Bankverbindung sucht. Clever ist der, und ich habe meine gewerblichen Mandanten so beraten und ausgestattet, also in diesen Zeiten sollte man unbedingt Wert darauf legen, dass man nicht nur eine Geschäftsverbindung hat, sondern 2 oder 3. Das finde ich besonders schade, denn vor 2 oder 3 Jahrzehnten war es so, dass die Unternehmer eine Bank hatten, die Hausbank, die über Generationen hinweg so ein Unternehmen begleitet hat. Dieses ist aber meines Erachtens jetzt mit den Möglichkeiten, die das Gesetz ja der Bank bietet, nämlich zu kündigen, nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also man sollte sich doch für alle Eventualitäten, ohne Angst zu machen, wappnen.
Wir werden gleich mal auf die möglichen Argumentationen der Banken schauen, aber von mir noch ein Wort zu den Auswirkungen, damit unsere Hörer das auch verstehen. Leute wie von Witzleben Velasquez oder auch der Kontrafunk leben ja auch davon, dass es Menschen gibt, die monatlich unterstützen mit Daueraufträgen.
Ja.
Wenn jetzt ein Konto gekündigt wird, dann müssen ja diese Dauerauftraggeber auch mit umziehen. Und das mag bei 80% oder 70% auch klappen, aber es fallen dann auch 20-30% einfach weg. Das sind Einnahmenverluste. Und wenn das nicht nur einmal passiert, sondern mehrere Konten gekündigt werden, sinken natürlich die Einnahmen dann im Laufe der vermehrten Kontokündigungen.
Absolut.
Und von Witzleben hat jetzt viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema bekommen. Bei seiner zweiten, dritten, vierten Kontokündigung wäre das dann nicht mehr so. Das heißt, wir sprechen hier tatsächlich über eine existenzielle Bedrohung, jetzt ganz speziell auch im Bereich der alternativen Medien.
Absolut. Diese Meinung teile ich von Ihnen. Das ist so. Und hinzu kommt ja, neben diesen wirtschaftlichen Auswirkungen auch, ich sag mal, die Reputation, ja. Letztendlich ist es, wenn die Kontokündigung erfolgt und nicht aus Gründen wie beispielsweise, dass man das Konto überzogen hat oder seine Kontokorrentlinie überschritten ist oder eine Kontopfändung drauf ist, auch eine Rufschädigung. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn man eine neue Kontoverbindung findet bei einer anderen Bank, sind die Banken in der Regel so gut ausgestattet, dass sie das Konto umziehen. Und zwar mit den Lastschriften und den Daueraufträgen. Das klappt in der Regel ganz gut, aber ich gebe Ihnen recht, dass es durchaus Verluste gibt oder auch, ich sag mal, Überweisende abspringen und denen das so unsicher ist, weil sie nicht wissen, kommt das Geld jetzt an der richtigen Stelle an oder nicht. Ja, Sie haben recht.
Dann müssen wir jetzt mal darauf schauen, warum zum Beispiel die Sparkasse Karlsruhe das jetzt gemacht hat. Die haben sich auf die AGB bezogen und dort ist dann unter 26.1 die Rede von sachgerechten Gründen. Welche Gründe kann man denn als sachgerecht betrachten?
Ihre Frage ist eine Frage, die eine rechtliche Qualität hat. Die Bank arbeitet oder operiert unter einer Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben. Dazu gehören auch allgemeine Geschäftsbedingungen. Die Banken haben allgemeine Geschäftsbedingungen und die Sparkassen haben eben solche. Bei den Sparkassen ist es richtigerweise in der Nummer 26 der AGBs geregelt. Wir unterscheiden das Recht zur ordentlichen Kündigung und das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Bei einer außerordentlichen oder auch fristlosen Kündigung, also von heute auf morgen, muss ein wichtiger Grund dafür vorliegen. Das Gesetz schreibt jetzt nicht ausschließliche Gründe vor, sondern der Gesetzgeber spricht von insbesondere. Das heißt, einige der Kündigungsgründe sind benannt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitere gibt. Jetzt fragen Sie, was sind Kündigungsgründe? Zum Beispiel eine Kontopfändung oder eine Verschlechterung der Vermögensverhältnisse. Oder aber der Kunde muss Sicherheiten geben und tut dieses nicht. Was die Sparkasse aber keinesfalls machen darf, sie muss bei all diesen Kündigungsgründen das Willkürverbot vermeiden. Und dieses Willkürverbot wiederum leitet sich ab aus Artikel 3 Grundgesetz. Also diesen Schutz genießt jeder Kunde. Und hinzu kommt meines Erachtens, gerade in dem Fall von dem Herrn von Witzleben, wir haben eine Sparkasse. Diese Sparkasse hat Sonderaufträge. Und zwar ist eine Sparkasse eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Das kam ja gestern im Interview bei Ihnen auch ganz gut hervor. Als Anstalt des öffentlichen Rechts ist die Sparkasse verpflichtet, uns alle mit Geld und Krediten zu versorgen. Man nennt das auch die staatliche Daseinsvorsorge. Diese Sonderfunktion haben Sparkassen und sind natürlich unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Und hier auch an das Grundrecht des Artikel 3, nämlich dem Verbot, willkürlich zu handeln. Das darf eine Sparkasse nicht.
Aber wie ist es denn, wenn die Sparkasse sagt, ich habe einen Imageschaden? Also der Kontrafunk beispielsweise ist kontrovers, die Volksbank Pirna will aber lieber ihre Ruhe haben und wenn da jetzt drei Aktivisten eine Beschwerde einreichen, dann ist das Stress, das schadet dann auch dem Image der Volksbank möglicherweise. Ist das eine Begründung?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe in Vorbereitung des Interviews mal ein bisschen Rechtsprechung mitgebracht und ziehe jetzt mal ein Urteil des BGH aus dem Jahr 2003 hervor. Ja, man mag jetzt einwenden, es sind 22 Jahre vergangen und man mag auch einwenden, wir haben andere gesellschaftliche Situationen und Konstellationen. Aber gleichwohl hat der BGH in dieser Entscheidung aus dem Jahr 2003 eine außerordentliche Kündigung einer Sparkasse, die sich auf den sogenannten Image-Schaden berufen hat, entschieden. Und zwar entschieden zugunsten des Kunden. Dieser Fall wurde durch das OLG Dresden entschieden und vollumfänglich durch den BGH bestätigt. Danach war es so, dass der Landesverband der NPD, die damals, wo das Verbotsverfahren lief, was noch nicht entschieden war, Kündigungen erhielt, 2 an der Zahl, 2 außerordentliche Kündigungen. Und jetzt vor der Wahl stand, was macht sie? Sie bekommt keine neue Kontoverbindung, sie ist aber an der Parteifinanzierung beteiligt, sie muss ihre Ausgaben bezahlen. Und die Sparkasse hielt gegen, ja, mein Image ist geschädigt. Hier hat der BGH ganz klar gesagt, das reicht keinesfalls aus, einen Imageschaden vorzutragen, sondern hier ist es wichtig, dass derjenige, der das Konto hat, sich darauf verlassen muss, dass er das Konto benutzen kann und das nicht von heute auf morgen wegfällt. Und der Imageschaden eben nicht so schwer wiegt, dass er das Willkürverbot, was hier ja vorlag, ausschließt.
Wie ist es denn dann, wenn es zu einem Verfahren kommt? Erfährt man dann die Gründe der Bank?
Ja, es ist so, wenn Kunden betroffen sind, sollten sie als allererstes meines Erachtens unbedingt eine einstweilige Verfügung ausbringen. Die Landgerichte sind dort also auch hinsichtlich der Richter ganz gut ausgestattet. Eine einstweilige Verfügung ergeht in der Regel innerhalb von 24 Stunden und sollte darauf gerichtet sein, man muss natürlich alles ordentlich vortragen, dass die Kontoverbindung oder Kontoführung erst einmal fortgesetzt wird und man dann im Ruhe das Hauptverfahren führt und in dem Hauptverfahren natürlich dann die Kündigungsgründe vor und zurück sich betrachtet. Die Frage, ob die Bank die Kündigungsgründe benennen muss, kann ich Ihnen nach dem Gesetz beantworten. Die Bank muss keine Kündigungsgründe benennen und das hat der BGH auch in einer Entscheidung 2013 so entschieden. Ob er es heute noch so entscheiden würde, weiß ich nicht, aber 2013 hat er ganz klar gesagt, die Nummer 19 AGB Banken oder 26 AGB Sparkassen ist als allgemeine Geschäftsbedingung wirksam und die Bank muss nicht den Kündigungsgrund benennen.
Okay, kurzes Rollenspiel. Ich verklage jetzt Bank XY, sagen wir mal Sparkasse, und habe als Anwält und Frau Bonchef. Dann sind wir vor Gericht und wir sagen, der Herr Golme ist ein feiner Kerl, der hat nie Schulden gemacht, der hat auch keine Verfahren gegen sich laufen, ist doch alles fein. Geben Sie ihm das Konto. Und die Sparkasse sagt, nö, machen wir nicht und begründen wir auch nicht. Und dann sitzt da der Richter und der entscheidet, ob der Herr Golme ein feiner Kerl ist, ohne die Information der Sparkasse zu bekommen?
Ja, so in etwa ist es natürlich, Herr Golme, wenn Sie mich haben, würde ich etwas mehr vortragen. Ich würde unbedingt vortragen, dass ich hier eine Verletzung sehe und die Verletzung auch des Willkürgebots und würde natürlich auch versuchen, dass wir den Kündigungsgrund möglicherweise über den Artikel 15 DSGVO, jeder hat das Recht an seinen eigenen Daten und auch eine Akteneinsicht, würde ich auf jeden Fall versuchen, hier diese Akten mit hinzuzuziehen. Ob es gelingt, wissen wir nicht. Aber wenn wir nachweisen könnten, dass es sich um Schikane oder reine Willkür handelt und dadurch auch das Grundrecht nach Artikel 3 verletzt ist, dann ist es so, dann müssen wir zusehen, dass wir doch den Richter auf unsere Seite bekommen. Garantieren kann ich das nie, aber dann gibt es letztendlich die Obergerichte. Und ich sage, die Oberlandesgerichte sind, finde ich, sehr gut hinsichtlich der Richter ausgestattet. Aber es bleibt sicherlich immer eine Entscheidung, die einen gewissen Ermessensspielraum in einer gewissen Weise in sich trägt. Aber wenn wir nachweisen können, Sie sind benachteiligt, Sie kriegen nirgendwo ein anderes Konto, Sie sind diskriminiert und es wurde willkürlich gehandelt und es liegt damit also auch ein Verstoß gegen Treu und Glauben vor, müsste es gelingen. Und letztendlich bei einer Sparkasse noch ein Stück mehr, weil diese diesen öffentlichen Auftrag der Versorgung der Bevölkerung hat. Und hinzu kommt, was man als gutes Argument auch immer anführen kann, wir haben ja die Richtlinie der EU seit 2014, wonach jeder ein Recht hat auf ein Basiskonto. Dieses ist zwar im Guthaben zu führen, also das dürfen Sie nicht ins Negative bringen, aber wenn wir damit argumentieren, die Sparkasse in dem Fall von Witzleben müsste ja sowieso unter dem Aspekt der EU-Richtlinie, ja, das ist aus 2014/92, ohnehin das Basiskonto dem Kontoinhaber einräumen und er hat kein anderes, dann denke ich, müsste er doch Recht bekommen. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich bin gespannt. Aber grundsätzlich denke ich, an diese Regelung der EU muss sich auch eine deutsche Bank oder Sparkasse halten.
Jetzt noch mit der Bitte um möglichst kurze Antwort, vielleicht ja sogar Ja-Nein-Antwort. Sind Privatpersonen auch betroffen, die den falschen Leuten Geld geschickt haben? Also beispielsweise unsere Hörer, die den Kontrafunk finanziell unterstützt haben. Sind Ihnen Fälle bekannt, dass auch die Privatpersonen dann Probleme mit dem Konto bekommen haben?
Nein, davon ist mir nichts bekannt.
Sind Ihnen Fälle von Kontokündigung aus dem anderen politischen Lager bekannt, beispielsweise von Organisationen wie der Letzten Generation oder der Roten Hilfe?
Nein, das ist mir auch nicht bekannt. Ich versuche im Moment genau mich mit diesem Thema auch einmal in meiner Freizeit zu beschäftigen, auch mit dem Thema NGOs und Kontoführung. Aber diese Fälle sind mir nicht bekannt und sie sind auch nicht durch die Presse gegangen. Also ich weiß es nicht, ob es diese Fälle gibt.
Die Banking ist in Mode. Damit bezeichnen wir Kontokündigungen. Mutmaßlich werden diese aus politischen Gründen getätigt und von politischen Aktivisten absichtlich eingesetzt, um der Gegenseite schweren Schaden zuzufügen. Wir sprachen mit Kerstin Bonchef, Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht. Frau Bonchef, herzlichen Dank.
Sehr gern.